Für die letzten zwei Mach dein Ding Workshops, die MDD Workshops, habe ich mir etwas ganz Besonderes überlegt. Neben dem, dass du dein eigenes Navi fürs Leben gemeinsam mit mir erstellst, gibt es jetzt die Möglichkeit, direkt noch Mitglied in meiner Online-Selbstmanagement-Akademie zu werden und es gibt auch die Möglichkeit, ein persönliches Skype-Coaching mit mir damit zu buchen. Alle Infos dazu findest du unter larsbobach.de/mdd. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement Digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe heute den Aaron Brückner zu Gast. Dr. Aaron Brückner heißt es richtig. Er ist nämlich promovierter Wirtschaftswissenschaftler, Unternehmensberater und auch Fotomodell. Ein Wahnsinn, der Typ. Aber darüber unterhalte ich mich gar nicht mit ihm, sondern darüber, wie er das Thema Lebensplanung und Lebensdesign angeht. Er hat nämlich ein neues Buch geschrieben, das ist schon sein viertes übrigens, und das heißt Sei der CEO deines Lebens. Und da gibt es natürlich einige Parallelen zu meinem Thema mit dem Navi fürs Leben. Und da habe ich mit ihm drüber gesprochen. Und er stellt die fünf wichtigsten Fragen vor, die wir uns in unserem Leben stellen sollen. Also hören wir in das Interview direkt einmal rein. Aaron, vielen Dank, dass du hier bist.
Danke für die Einladung, Lars.
Ja, sehr gerne. Das ist ja jetzt eine Rückeinladung quasi. Ich war ja ganz auch bei dir im Podcast. Das hat ja auch sehr viel Spaß gemacht. War ein tolles Interview, was du da geführt hast, tolle Fragen gestellt. Also jeder, der das noch nicht gehört hat, kann ich nur empfehlen, den Podcast vom Aaron mal reinzuhören und vielleicht auch das Interview, was er mit mir geführt hat. Hat wirklich interessante und wirklich auch Fragen gestellt, die ich vorher noch nie so gestellt bekommen habe. Aaron, jetzt hast du das Buch geschrieben, Sei der CEO deines Lebens. Wie bist du denn erstmal auf die Idee gekommen, dass wir nicht CEO unseres Lebens sind? Also streng genommen sind wir das doch alle.
Weiß ich nicht. Ich glaube, streng genommen sind das... Nee, also absolut nicht.
Ja, aber wie gut. Also erstmal haben wir alles in der Hand. Also im Prinzip ist doch jeder erstmal seines Glückes selber Schmied.
Ja, aber hat ja seinen Grund, warum das einer der bekanntesten Kühlschranksprüche ist. Scheinbar ist es ja so, dass die Menschen sich daran erinnern müssen. Also wir scheinen das ja dann unterwegs zu vergessen oder zu verlieren oder zu vernachlässigen. Und jetzt hat das natürlich mit der Terminologie CEO auch etwas sehr Betriebswirtschaftliches oder sehr Managementlastiges. Das ist ja auch nicht für jeden etwas. Aber ich glaube, dass deine Zuhörer zum größten Teil sich etwas darunter vorstellen können. Und du möchtest wissen, wie ich auf den Titel gekommen bin oder auf die Idee des Buches?
Wie die auf die Idee des Buches gekommen ist. Ich meine, wir sind ja da sehr nah beieinander. Meins heißt ja, mach dein Ding, dein Navi fürs Leben. Und du nennst jetzt, sei der CEO deines Lebens. Wir sind ja da sehr nah beieinander. Was hat dich angetrieben, dieses Buch zu schreiben?
Angetrieben hat mich, dass ich es nicht mehr hören konnte in zahlreichen Büchern, Videos und wo auch immer man das überliest und hört, dass ich meine Leidenschaft finden soll, dass ich meine Berufung entdecken soll, dass ich meine Stärken identifizieren soll, dass ich meinen Träumen folgen soll. Also ich habe halt vor einigen Jahren irgendwann angefangen, solche Bücher rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung zu lesen. Und irgendwann, und vielleicht kennt das ja auch der ein oder andere, kommst du halt an so einen Punkt, wo sich halt die Sachen wiederholen und du halt zum 17. Mal liest, ah ja, Leidenschaft finden, ah ja, okay. Mm-hmm. Und es gibt viele Menschen da draußen, die uns sagen, was wir machen sollen, aber ganz wenige Inhalte, die uns an die Hand nehmen und uns das Wie erklären. Und ich bin als so, das ist meine DNA, ich bin sehr umsetzungsorientiert, das bin ich auch als Berater. Und das hat mich sehr beschäftigt. Und ausschlaggebend war dann ein Erlebnis in meinem privaten Freundeskreis, wo ich gemeinsam mit einem guten Freund am Hotelpool in Marrakesch lag und er eins dieser zahlreichen Bücher las, wo halt sehr um das Was ging, was übrigens seine Berechtigung hat. Ich will das gar nicht, das soll gar nicht despektierlich klingen, das hat seine Berechtigung, aber es geht danach halt dann weiter oder es muss dann weitergehen. Und es war dann die Situation so, dass Philipp sich dieser Frage, was ist seine Leidenschaft, annahm und versuchte das irgendwie herauszufinden am Hotelpool und drehte sich dann irgendwann zu mir um und sagte zu mir, Aaron, ich habe keine Ahnung, wie ich das beantworten soll. Und das war 2016 und das hat mich damals schon damals, vor 3 Jahren, schon sehr beschäftigt. Und ich bin dann irgendwann auf die Idee gekommen oder mir ist irgendwann aufgefallen, dass das, was das Problem ist, dieses Handwerkliche, um dieses Wie zu bearbeiten, ich jeden Tag als Berater mache. Also ich benutze als Unternehmensberater Tools und Techniken, um so ähnliche Fragen im Unternehmenskontext zu beantworten. Also wenn sich ein Unternehmen fragt, wo wollen wir in 10 Jahren stehen, was ist unser Alleinstellungsmerkmal und so weiter und so fort, sind das ganz ähnliche inhaltliche Fragen. Und es ist in Unternehmen und es ist für Berater und Manager selbstverständlich, dass dafür Techniken und Tools benutzt werden, um diese Fragen zu beantworten. Und dann habe ich mir gedacht, wenn wir uns dieselben Fragen wie Unternehmen stellen, dann können wir sicherlich auch dieselben Tools benutzen. Und so ist dieses, so ist die Idee entstanden. Es ist halt ein persönliches Beratungsprojekt, um ja, als CEO seines Lebens sein Leben zu seinem wichtigsten Projekt zu machen.
Jetzt kann ich da natürlich, ich glaube, Nietzsche war es, zitieren, ne? Wenn das Was klar ist, ist das Wie irgendwie, oder nimmt man jedes Wie hin? Oder wie geht er denn?
Kennst das war du, das, ich? Wer sein Warum kennt, der erträgt fast jedes Wie.
Ja, so
was. Frei nach Nietzsche, ja.
Ja, genau. Nietzsche war, genau. Und dann sage ich mal, wenn man, dann sind diese Warum-Bücher oder Was-Bücher, wenn man so will, doch wichtiger als die Wie-Bücher, die du jetzt, oder das Wie-Buch, was du geschrieben hast.
Ich würde das gar nicht bewerten wollen, nur es kommt
darauf an. Nein, das ist ja provokant, also jetzt bitte nicht.
Genau, aber es kommt ja darauf an, wo du stehst. Ja. Also wenn ich jetzt, wenn ich 17 Was-Bücher gelesen habe und es gibt fantastische Was-Bücher, ja. Um nur eins zu nennen, The Monk Who Sold His Ferrari, ja, deutscher Titel, der Mönch, der sein Ferrari verkaufte wahrscheinlich, von, wie heißt der nochmal, der Amerikaner, Namen vergessen.
Ja,
und
egal.
Ein fantastisches Buch. Als ich das gelesen habe, haben sich ganz neue Farben in meinem Leben ergeben. Aber darin steht halt dann nicht, wie du dann, ja, wie du solche konkreten Fragen wie, was ist deine DNA, wie findest du deine Leidenschaft, wo willst du eigentlich hin in deinem Leben? Also, dass das Ganze so auf so eine taktische Ebene, auf so eine operative Ebene runtergezogen wird. Also viele Bücher sind halt so strategisch, wenn man es jetzt in der Unternehmenswelt ausdrücken will. Und das, was aber am Ende zählt, ist immer die Umsetzung. Und damit ist diese operative Ebene, und das weiß jeder Unternehmer, das Entscheidende.
Gebe ich dir recht, und das Ganze ist ja auch bewusst ein bisschen provokativ. Ich will mich ja auch nicht mit dir streiten und vor allen Dingen dein Buch auch gar nicht bewerten, weil das garantiert, ich habe es quer gelesen, ein super Buch ist und ich werde es auch nochmal komplett lesen. Hundertprozentig. Und darum ging es mir jetzt auch gar nicht, sondern ich versuche ja so ein bisschen rauszukitzeln. Und weil nämlich bei mir in meinen Workshops, wo es ja um ähnliche Dinge geht, ja, da geht es ja darum, dass die Teilnehmer ihr Navi fürs Leben entwickeln. Und ich war auch sehr in diesem Wie gefangen, weil in dem Wie man das macht und welche Tools man einsetzt und so, glaube ich, bin ich auch sehr gut. Ja, das kann ich auch sehr gut mir überlegen. Ich habe so ein Board ja entwickelt und. Bei mir, was mir auffällt, dass die meisten Leute sich mit dem Warum viel schwerer tun. Also das ist so mein persönlicher Eindruck und du hast es anscheinend genau andersrum erlebt.
Ja, also das Warum ist ja, das ist ja schon nochmal was anderes.
Also ganz kurz, also dieses Was und was will ich eigentlich, wohin will ich, ne, dass mit dieser Frage, dass sich da wirklich die Leute sehr, sehr schwer tun. Ne, dieses, ich sag mal, dieses Übergeordnete, die Sinnhaftigkeit in ihrem Leben, damit tun die Leute sich viel mehr schwer als mit der Umsetzung hinterher, wenn sie das gefunden haben. Deshalb auch der Spruch eben von Nietzsche. Ne, und das, da kaue ich zurzeit dran rum, wie ich dieses sinnhaftige Ziel, was die Leute verfolgen wollen, irgendwie rauskitzeln kann. Da tue ich mich schwer.
Also ich versuche das gerade nochmal inhaltlich ein bisschen zu sortieren, damit ich dich auch da richtig verstehe. Es ist für mich ein Unterschied, ob ich über das Warum, ich glaube, du verstehst gerade das Warum ein bisschen anders als ich das Was. Also das Was, das meine ich, wenn in einem Buch drin steht, hier Persönlichkeitsentwicklung, wir haben nur 24 Stunden am Tag, Folge deiner Leidenschaft. Mhm. Das ist das Was. Und das hat noch nichts mit Warum zu tun. Also das ist einfach nur, mir sagt jemand, was ich machen sollte. Ja? Mhm. Wie ich diese Frage dann beantworte, also wie finde ich denn jetzt in aller Welt meine Leidenschaft? Das ist die Welt, in der sich das Buch abspielt. Das Warum, das ist nochmal auf einer, ja, das finde ich, das kann ich da jetzt gerade für mich nicht so, also ich weiß natürlich, wie du es meinst und doch, das ist, wie soll ich das sagen, das ist auf einer Metaebene und letztendlich könnte man sagen, das, was du mit dem Warum meinst, ist das Ergebnis des Wies.
genau, was du meinst.
Ja, genau. Also das ist jetzt zwar, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir so uns gerade, dass das so passen könnte, ja.
Ja, genau. Also ich fasse nochmal zusammen, so damit wir uns hier nochmal abhören, damit unsere Zuhörer auch mal mitnehmen. Dir geht es jetzt darum, dass du einen Weg aufzeigst, wie man seine Leidenschaft findet. Und mir ging es eben darum, zu zeigen, wenn man sie denn gefunden hat, wie ich ins Tun komme.
Ist ja. Das?
Ja. Ja. Okay, alles klar. So, dann drehen wir das Rad jetzt nochmal zurück. Also, du hast herausgefunden, und das ist ja wirklich die größte Herausforderung ist, was will ich, wohin will ich? Und du gibst Tipps dann, wie man das herausfindet. Und welche Schritte muss ich denn da jetzt mal ganz konkret gehen? Jetzt komm, jetzt packen wir mal Butter bei die Fische und jetzt gehen wir mal ran.
Ja, also ich bin ja als Unternehmensberater bin ich ein sehr strukturierter Mensch. So, und diese ganzen Tools, also es bringt dir jetzt auch noch nicht mal was, wenn ich dir jetzt irgendwie ein Buch fertigstelle, was irgendwie die 100 wichtigsten Tools dir an die Hand gibt. Weil dann wirst du dich fragen, ja okay, aber welches Tool soll ich denn jetzt nach diesem Tool anwenden und wie bauen die aufeinander auf? Bauen die überhaupt aufeinander auf und so weiter und so fort? Das heißt, ich habe diese Arbeit gemacht. Ich denke halt in so Projekten. Das ist halt mein Job. Und dieses Buch hat quasi 5 Phasen. Und in jeder Phase wird eine persönliche, eine grundlegende Fragestellung beantwortet. Und diese 33 Tools, von denen ja gesprochen wird, die sind sozusagen auf diese 5 Fragen aufgeteilt. Und diese 5 Fragen, dahinter liegt ein ganz klassischer Problemlösungsprozess, mit dem Therapeuten, mit dem Psychologen, mit dem Berater und sämtliche Coaches arbeiten, wie du halt von einem Problem zu einer Lösung kommst. Und es beginnt immer mit einer Ist-Analyse. Also wir kennen das vom Arzt. Wir gehen zum Arzt und der Arzt führt eine Anamnese durch. Oder wir fahren mit unserem Auto regelmäßig, wir müssen mit unserem Auto regelmäßig zum TÜV. Und ich stelle halt in diesem ersten Kapitel die Frage, warum wir unser Leben eigentlich nicht mit derselben Sorgfalt behandeln wie unser Auto. Also wann stellen wir unser Leben mal auf den Prüfstand? Und das ist die erste Frage. Die erste Frage lautet dann, wie geht es mir? Mhm. Und wenn wir wissen, wie es mir geht, also wo ich in meinem Leben stehe, dann können wir uns unserer persönlichen DNA widmen. Also was kann ich, lautet die Kapitelüberschrift. Und in diesem Kapitel entschlüsseln wir die DNA unserer Persönlichkeit, indem wir dem roten Faden unseres Lebens auf die Schliche kommen, sozusagen. So, wenn ich weiß...
Ganz kurz da eingehakt. Ja,
gerne.
Stell mal hier ein Tool vor, wie genau man da vorgeht, um das rauszufinden. Da fängt es ja schon an. Da kommen ja schon viele ins Schleudern, indem sie sich selber da irgendwie auf den Prüfstand stellen und sagen, ja, was kann ich denn jetzt eigentlich gut? Das fällt doch schon vielen Leuten schwer.
Ja, das ist jetzt, also ich werde das jetzt nicht in kurzer Zeit erklären können, weil es ist halt ein ganzes Kapitel und ich schreibe zu diesem Kapitel auch immer oder ich sage zu diesem Kapitel immer, wenn der Verlag mich gezwungen hätte, nur ein einziges Kapitel zu veröffentlichen, dann wäre es dieses gewesen. Mhm. Also dieses Herausarbeiten der eigenen DNA ist aus meiner Sicht das, ja, was ganz Elementares. Und ein einzelnes Tool jetzt rauszuheben, ist schwierig, weil die halt aufeinander aufbauen. Aber um dir nur ein Beispiel zu nennen, ohne da jetzt auch den Anspruch auf Vollständigkeit haben zu können und zu wollen, es gibt das sogenannte Hedgehog-Konzept, das Igel-Prinzip auf Deutsch. Das hat ein bekannter Management-Forscher in den USA entwickelt, der hieß Jim Collins, hat mehrere Bestseller geschrieben. Und eines davon hieß From Good to Great. Er hat untersucht, was erfolgreiche Unternehmen alle gemeinsam haben. Und er hat halt herausgefunden, dass diese erfolgreichen Unternehmen alle gemeinsam haben, dass sie sich auf eine Sache oder dass sie die eine Sache, die sie besonders gut können, auf die fokussieren sie sich. Und diese Metapher mit dem Igel ist dann zustande gekommen, weil es von den Gebrüder Grimm so eine Fabel gibt, wo der Igel halt aufgrund seiner einen entscheidenden Fähigkeit, dass er sich einrollen kann zum Schutz, den Hasen in so einem Wettlauf besiegt. Ist jetzt ein bisschen random, das hier so zu erzählen, aber das ist das, was dahinter steht. Deswegen heißt das ganze Gerät Igel-Prinzip. Und dahinter liegt ein Kreismodell. Und was halt auch im Unternehmens-, also im Beratungskontext benutzt wird, um Unternehmen dabei zu helfen, ihr Alleinstellungsmerkmal herauszuarbeiten. Und dahinter liegen die 3 Fragestellungen: Was ist unsere Leidenschaft? Worin bin ich richtig gut? Und was ist unser wirtschaftlicher Motor im Unternehmenskontext? Also wie können wir damit Geld verdienen und übertragen auf das persönliche Leben, habe ich daraus gemacht. Wem kann ich helfen? Also wessen Probleme kann ich lösen mit den Leidenschaften und mit den Stärken, die ich habe? Und Darunter liegt dann wiederum eine Struktur an Reflexionsfragen, um das herauszufinden. So. Und deswegen ist es schwierig, das jetzt einfach so herauszugreifen, weil damit ist dann noch nicht vorbei. Also es geht dann auch wieder darum, dieses Selbstbild, was wir von uns haben, zu spiegeln mit einem Fremdbild. Also es gibt dann ein anderes Tool, wo wir mit Leuten, die wir kennen, denen wir auch diese Reflexionsfragen stellen, die über uns dann beantworten, damit wir da ein, ja, kein objektives, das geht nicht, aber zumindest ein so ehrlich wie mögliches Bild von uns bekommen.
Okay, aber war ja schon mal ein gutes Beispiel, wie du da vorgehst, dass man sich mal ein Bild davon machen kann, wie du dieses Buch konzipiert hast. Und als du dieses Beispiel gebracht hast hier mit dem Buch Good to Great, da merkt man auch, dass du da wirklich aus dem Business-Content kommst und das Ganze wirklich sehr analytisch dann angehst, ne?
Ja, das stimmt, ja.
Okay, wir waren stehen geblieben. Also erste Frage war, wie geht es mir? Ne? Zweite war, was kann ich? Und es waren ja fünf insgesamt. Ne?
Genau, und die dritte Frage ist, wohin will ich? Also was ist mein Lebensentwurf? Wohin will ich in meinem Leben? Die vierte Frage ist, was will ich? Also wofür entscheide ich mich? Weil es gibt viele Leute, und die wirst du sicherlich auch kennen, die sich auf die Frage, wohin will ich in meinem Leben, die da ganz viele Antworten haben. Also es gibt natürlich auch die, die da vielleicht gar keine Antwort finden und damit Schwierigkeiten haben, aber es gibt auch die Leute, die ganz viel wollen und sagen, ja, aber ich interessiere mich für so viel, das ist schwierig, ich habe so viele Leidenschaften. Und das ist immer so ein bisschen, das finde ich immer so ein bisschen entlarvend dafür, dass keine Entscheidung getroffen wird. Was ist jetzt wirklich wichtig? Worauf kommt es an in deinem Leben? Und darum geht es in diesem vierten Kapitel. Das sind 8 Entscheidungstools und in diesem Kapitel bauen die Tools ausnahmsweise mal nicht aufeinander auf. Also es gibt 8 Tools, 4 Tools sind eher für Menschen, die gerne nachdenken, in sich gehen, reflektieren. Und 4 weitere Tools sind, die funktionieren optischer, indem man auch zum Teil was ausrechnet. Also sind sehr analytisch für Leute, die möglicherweise über so einen quantitativen Mechanismus auf eine Entscheidung kommen wollen. Das ist das vierte Kapitel. Und wenn ich weiß,
da würde ich jetzt auch gerne noch eine Frage zu stellen. Das ist ja auch schwierig, hier Prioritäten zu setzen, weil ich meine, Möglichkeiten haben wir ja heute alle. Und genau daran kranken wir ja oft, persönlich wie auch in Unternehmen, dass wir uns verfranzen, ne? Dass wir uns zu viel vornehmen, jeder Möglichkeit hinterherrennen. Von deinen 8 Tools, die du sagst, die herauskristallisieren, was man will, die Prioritäten richtig zu setzen. Was ist denn dein Lieblingstool? Und stell uns das doch mal vor.
Also ein Lieblingstool habe ich an der Stelle nicht unbedingt, weil dieses Thema Entscheidungen treffen ist nicht meine größte persönliche Baustelle. Mir fällt das immer sehr leicht. Nichtsdestotrotz haben natürlich diese Tools für den einen oder anderen sicherlich eine ganz andere Berechtigung. Und um eins herauszuheben, was sehr zahlenmäßig ist, also sehr quantitativ funktioniert, das ist die Nutzwertanalyse. Die Nutzwertanalyse kennt jeder, der ab einer gewissen Management-Ebene für Unternehmen arbeitet. Ist ein bisschen schwierig für mich, das so runterzubrechen, aber diese Nutzwertanalyse definiert halt Kriterien. Was ist dir alles wichtig an deinen Entscheidungen, an deinen Entscheidungsoptionen? Und du bewertest sie dann, also du bewertest die Wichtigkeit und du bewertest die Ausprägung und dann kriegst du sozusagen eine Zahl am Ende. Also du kriegst schwarz auf weiß, angenommen du hast 3 Entscheidungsoptionen, du kannst dir ausrechnen, welche Entscheidung ist sozusagen in Anführungsstrichen die passende für dich? Und das Spannende an der Stelle ist, es geht gar nicht darum, dass du dann das Ergebnis nimmst und sagst, so, jetzt habe ich es ja ausgerechnet, jetzt weiß ich, was ich machen möchte, sondern es geht darum, wie dein Bauchgefühl reagiert. Weil du provozierst damit, dass du sowas mal herausarbeitest, ein Ergebnis vor dir hast. Erstens würde ich das machen, zweitens das und drittens das. Das macht was mit uns. Also wir reagieren und unser Bauchgefühl sagt direkt ja oder nein. Und das Ziel ist am Beispiel dieser Nutzwertanalyse, ist gar nicht das Ergebnis dann umzusetzen, sondern darauf zu hören, wie fühlt sich das für mich an? Und weil das ist natürlich am Ende, das schreibe ich auch ganz am Ende des Kapitels bei den Entscheidungen, es kommt immer ganz entscheidend darauf an, wie, ob sich die Sachen für uns rund anfühlen. Und das ist das, was man auch über solche Tools auf sehr strukturierte Art und Weise provozieren kann, so ein Bauchgefühl.
Okay, und die letzte Frage, die du in dem Buch stellst, ist jetzt, wie komme ich dahin?
Genau, weil wenn du weißt, wohin du willst und wenn du weißt, was du jetzt genau willst, dann stellt sich die Frage, wie du dahin kommst. Also das ist dieses klassische Ziele, Pläne und so weiter und so fort. Da gibt es tatsächlich sehr viel, da gibt es sehr viele schlaue Leute, die sehr viele intelligente Dinge dazu sagen können. Und ich habe an dieser Stelle so, ja, ein, zwei sicherlich bekannte Tools aufgegriffen, aber auch so zwei, drei, die jetzt nicht so typisch sind. Zum Beispiel aus dem Lean-Management-Baukasten gibt es da so verschiedene Mechanismen, die sich wunderbar an dafür, ja, dafür eignen, dass wir in unserem Leben vorankommen.
Jetzt hast du das Buch ja als Workbook aufgebaut.
Wenn man das so nennen möchte, ja.
Ja, ist ja, also stellst ja Fragen auch und ja. Erzähl doch mal, warum du das gemacht hast.
Ja, weil es darauf am Ende des Tages ankommt. Also du kannst halt nicht durch dein Leben laufen, auf 1000 Seminare gehen, 100 Bücher lesen und immer total inspiriert sein und motiviert. Und wenn es dann wirklich wichtig oder wenn es wirklich entscheidend ist und es darum geht, Veränderungen umzusetzen in deinem Leben, wenn es dann nicht ausreicht, also wenn dieses Motivierte und dieses Inspirierte nicht ausreicht, dann geht es halt darum, dir ein gewisses, ja, ein operatives Handwerkszeug für dein Leben anzueignen. Und ich habe das in so vielen Leben beobachten können, dass mich das halt, und das fing ganz entscheidend mit dieser Situation am Hotelpool da in Marrakesch an, wo mir halt aufgefallen ist, ja klar, also diese Inspiration, die Motivation, die hat halt, die hat ihre Berechtigung, aber die hat auch ihre Grenze, weil darauf kommt es am Ende nicht an. Also nur weil du motiviert bist und dir 100 Ziele aufschreibst, das bringt dir nichts. Also es kommt halt immer darauf an, wie setzt du es um? Und das ist das, was mich antreibt und das ist das, was mich beschäftigt. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, weil mir fehlte das sehr häufig in Büchern. Und deswegen ist es ist schon richtig, das als Workbook zu bezeichnen. Also das ist halt kein Buch, was man mal so leicht nebenher, ja, in sich aufsaugt, sondern es ist was, was dich auch herausfordert. Aber aus meiner Sicht, jetzt ohne den Anspruch zu haben, dass das jetzt für jeden das richtige Buch ist, aber es stellt sicherlich an der einen oder anderen Stelle konkretere Fragen als ein anderes Buch, ja.
Also die Leute sollen damit ins Handeln kommen, was ja erstmal super ist. Jetzt stellen sich zwei Fragen mir noch zu dem Buch. Sinnhaftigkeit, wie taucht die darin auf? Weil wir hatten am Anfang diesen Spruch von Nietzsche. Ja. Wenn das Warum klar ist, ist das Wie, jedes Wie egal. Wie passt das in dein Konzept?
Ja, also lustigerweise bringe ich dieses Zitat ganz, ganz, ganz am Anfang im Buch, weil allein, um dieses Buch durchzuarbeiten, brauchst du ein Warum. Deswegen frage ich dich noch vor dem ersten Kapitel danach, warum du eigentlich dieses Buch lesen möchtest. Und ja, diese Warum-Frage, das ist das, was mir ein bisschen schwerfällt, gerade weil es ist auf einer Metaebene, schwingt das immer mit. Also wenn ich für mich herausarbeite, wo ich in meinem Leben stehe, worin ich in meinem Element bin, wohin ich in meinem Leben will, was genau ich will und ich mir einen Plan entwerfen kann, den ich umsetzen kann, um das, was ich will, auch zu erreichen, dann ist das Warum wird damit automatisch aufgearbeitet. Also insbesondere, wenn du die DNA deiner Persönlichkeit herausarbeitest, da steckt ja das Warum drin. Also solche Sachen wie, wofür bist du eigentlich auf dieser Welt? Welchen Beitrag kannst du für die Welt leisten, in der du leben möchtest? Da steckt ganz viel Warum drin. Und da steckt ganz viel dieses Nietzsche-Zitat drin, ohne das jetzt ständig artikulieren zu müssen.
Das ergibt sich sozusagen im Prozess. Das habe ich mir schon so gedacht.
Genau.
Meine Erfahrung, dass gerade wenn solche Pläne erstellt werden, so wie jetzt in deinem Buch auch, und wenn dann Ziele formuliert werden, Meilensteine wegen mir hinterher noch, das stresst viele Leute. Und da kommen sie ganz schnell wirklich in den Stress, weil sie vielleicht nicht hinterherkommen, weil das Leben dazwischen kommt, wie man das halt so kennt. Was gibst du da für Ratschläge und Tipps?
Da würde ich am liebsten auf das Gespräch, was ich mit dir geführt habe, verweisen, weil du bist, deswegen habe ich auch mit dir gesprochen. Es gibt ja diese CEO-Folgen, mein Podcast, das ist übrigens die Folge 62 bei mir, falls sich jemand dafür interessiert und dich dort hören möchte. Mit dir habe ich ja genau darüber gesprochen, also woran es liegt, dass wir unsere Ziele häufig nicht erreichen und was denn die richtigen, in Anführungsstrichen, Ziele ausmacht. Und ich finde, du hast das in dem Gespräch wunderbar erläutert. Und es hängt natürlich, und damit bist du auch wieder beim Warum, es hängt ganz entscheidend davon ab, warum du das dir vornimmst. Also was ist der Grund? Und ich führe immer ein ganz simples, und vielleicht ist das auch, keine Ahnung, zu einfach, aber für mich wird das bei sowas immer sehr, sehr griffig. Ich führe das Beispiel des Fitnesstrainings auf. Und ich führe halt auf, das nehmen wir mal an, es gäbe zwei unterschiedliche Personen und die eine Person geht trainieren, ja, weil man das ja so macht. Ist ja gesund. So. Und die kämpft sich jede Woche ins Studio und versucht da irgendwelche Übungen zu machen und so weiter und so fort. Die zweite Person geht trainieren, weil sie festgestellt hat, wenn ich fitter bin, bin ich den ganzen Tag über leistungsfähiger, ich bin wacher, ich bin aufmerksamer, ich kann bessere Entscheidungen treffen und möglicherweise bin ich auch in meinem Leben noch länger fit, sodass ich möglicherweise später mit meinen Kindern viel mehr ihre Kindheit genießen kann, als wenn ich, keine Ahnung, mit Diabetes und Übergewicht, wie auch immer, ziemlich krank und unfit wäre. So, und dann stellt sich die Frage, welcher von den beiden Personen fällt es denn leichter, ins Fitnessstudio zu gehen? Und das ist das, was bei Zielen, und das, ich meine, das ist ja am Ende des Tages auch alles keine Raketenwissenschaft, es kommt halt darauf an, warum du das verfolgst, was du da verfolgst. Und das braucht eine gewisse Reflexion, das braucht einen gewissen Tiefgang, um solche Fragen zu beantworten. Und ja, das ist so das, was häufig fehlt, dieser Tiefgang, weil dann schnell irgendwie gesagt wird, ja, ich will das, weil aus diesem Grund. Und um diesen Tiefgang zu produzieren oder zu ermöglichen, braucht es halt aus meiner Sicht häufiger viel mehr Struktur, um jemanden an die Hand zu nehmen. Und das ist letztendlich genau das, was du ja auch machst, glaube ich, in deinen Seminaren, dass du viel näher an den Leuten dran bist und ihnen diese Struktur an die Hand gibst. Weil es fällt halt manchmal schwierig, wenn wir zu Hause alleine sitzen und unsere Gedanken und uns Gedanken über unser Leben machen, dass wir da auf die großartigen Ideen kommen, wenn wir so ein bisschen lost sind.
Ja, absolut. Und das hättest du nicht schöner sagen können, das natürlich auf unser Interview hinweisen. Aber es ist wirklich so, dass dieser Stress dann ausgelöst wird durch oftmals falsche Ziele, dass wir den falschen Zielen hinterherrennen. Das sehe ich genauso. Und was bei mir, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ich habe ja auch einen Videokurs dazu gemacht, wie man so ein Navi fürs Leben, also meine Art, wie ich daran gehe, wie man den für sich dann erstellen kann. Und es gibt meine Workshops. Und in den Workshops, es gibt wirklich Leute, die haben den Videokurs gemacht und die kommen hinter den Workshop sagen, das war viel, viel besser, weil sie da natürlich auch eine Gruppendynamik haben. Dann sind sie mit mir, haben so einen Sparringspartner. Da haben sie aber auch die anderen, mit denen sie sich austauschen. Wir machen dann viel in Gruppenarbeit. Und das ist dann wirklich nochmal eine ganz andere Motivation hinterher. Und da kommen dann hinterher auch meistens die besseren Ergebnisse raus. Ne? Ja. Also deshalb auch so ein Buch, das ist ein sehr gutes Buch, was du da geschrieben hast. Auch da kann ich immer nur den Tipp geben, vielleicht mit jemandem das zusammen machen.
Absolut.
Alleine ist es immer schwierig.
Wenn ich da ergänzen darf, du hast vollkommen recht. So ein Bücher haben einen sehr stark abnehmenden Grenznutzen. Also die Bedeutung von Feedback oder sich einfach mal mit jemandem auszutauschen. Ich versuche das an der einen oder anderen Stelle einzubauen durch so eine Art Coaching-Gespräch, dann führt man so ein Interview mit jemandem und es gibt auch das Tool der Umfrage, wo man halt dieses Feedback von anderen bekommt und so weiter und so fort, weil mir das vollkommen bewusst ist. Das ist nicht einfach, diese ganzen Fragen für sich in seinem Kopfkino zu klären und deswegen ist Feedback und deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass deine Teilnehmer diese Erfahrung machen, dass wenn sie dann mit dir arbeiten, das was ganz anderes ist oder einfach nochmal viel tiefer geht. Das ist die große Schwäche halt an Büchern, aber das ist halt, so ist es halt.
Ja, klar. Ne? Wie oft sitzen die Leute dann in den Workshops und hauen sich vor den Kopf, wenn sie das vom anderen hören und sagen so, ach, hör mal, das ist doch ganz klar, muss doch nur so und so machen. Ne? Und dann aber in ihrem eigenen Leben stehen sie dann da wie erstarrt vor der Schlange, ne, und kommen selber nicht auf die einfachsten Ideen. Ne? Ja, sehr schöne Überleitung, wunderbar. Erstmal vielen Dank für das Interview bis hierhin, Aaron. Du hast uns einen guten Einblick gegeben in dein Buch und ich kann es wirklich jedem ans Herz legen. Es ist sehr unterhaltsam geschrieben, schön mit Geschichten garniert, wirklich toll.
Danke.
Aaron, kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit?
Immer.
Wunderbar. Welcher ist dein wichtigster Produktivitätstipp?
Nur das zu tun, was sich rund für einen anfühlt.
Welche Apps oder welchen Internetdienst kannst du der Selbstmanagement-Digital-Community empfehlen?
Ja, da komme ich mir ja wie der allerletzte Amateur vor, wenn du mich so ausfragst. ich bin da ja ehrlich gesagt nicht so, also ich benutze Evernote, aber irgendwie hat das auch schon wieder abgenommen. Ich arbeite tatsächlich sehr stark mit meiner To-Do-Liste analog. Also die ist immer hier, liegt immer auf meinem Tisch. Damit fühle ich mich sehr wohl, schreibe sie regelmäßig neu, um das nochmal dann, ne, so ein kontinuierliches Neuausrichten. Mhm. Das ist tatsächlich so mein, ja, das ist natürlich jetzt keine App, aber also wenn, dann wäre es Evernote. Das ist so, damit habe ich in den letzten Jahren sehr viel gearbeitet.
Okay. Und sonst deine To-Do-Liste führst du wirklich analog und dann schreibst du die öfters wieder ab und machst sie neu.
Ganz genau, ja.
Ja, ist ja immer ein guter Prozess, auch das Reflektieren. Das ist ja der Vorteil, wenn man das analog macht. Das erlebe ich ja auch gerade. Ich mache ja gerade Taskmanager-Fasten seit über einem halben Jahr jetzt und stelle auch fest, dieses analoge Führen gibt eine ganz andere Reflexion in dem täglichen Tun. Was war deine größte Herausforderung als Unternehmer und was hast du daraus gelernt?
Meine größte Herausforderung als Unternehmer war zu lernen, wie ich verkaufe, ohne dabei zu verkaufen. Und soll ich das weiter ausführen?
Ja, gerne.
Das ist jetzt auch nicht meine Idee gewesen, sondern da gibt es halt wunderbare Menschen, die ja diese ganzen Erfahrungen schon vor einem gemacht haben. Und das geht auf Gary Vaynerchuk zurück, der dafür ja steht, dieses Thema Branding. Und ich habe irgendwann mal in meinem Leben mich ausprobiert an Online-Marketing-Tools und hatte meinen Kurs und also nichts gegen Online-Kurse natürlich, aber die Art und Weise, wie ich das gemacht hatte, dass ich war viel zu sehr in so einer Sales-Funnel-Logik und hatte vergessen, worum es am Ende des Tages bei einem unternehmerischen Esprit geht. Und in erster Linie geht es darum, dass wir geben. Und dass wir in der Lage sind, Mehrwert zu produzieren. Und darauf fokussiere ich mich, seitdem ich das begriffen habe, ausschließlich.
Kannst du da mal ein Beispiel geben?
Ein Beispiel für?
Ja, wo du gesagt hast, du sagst, warst so Sales-Funnel-orientiert und wie machst du das jetzt anders?
Also
Verkauf.
Ja, lass mich, also das ist ein bisschen, weil das ist ein ganz großes Thema bei mir, ich versuche es so kurz wie möglich zu halten. Boah, ja, lass mich mal überlegen.
Also ich kann, um eine Brücke zu bauen, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Ne? Wenn du dich nur darauf konzentrierst und was gibt es da alles für Ratschläge da draußen, und Gary Vaynerchuk habe ich auch gelesen, alle Bücher, oder nicht alle, aber hier Crushing It und weiß ich nicht. Und mich hat das ja sogar ein Stück weit überfordert. Und ich habe dann einfach gesagt, weißt du, ich mache nur noch das, was sich, wie du eben gesagt hast, was sich gut anfühlt, als der Produktivität. Ja. Wenn ich merke, dass das fühlt sich für mich richtig an, dann wird das schon irgendwie richtig sein. Und vielleicht lasse ich ja hier und da dann den einen anderen Prozent oder vielleicht auch 10 oder 20% liegen. Aber für mich ist das einfach so, ich mache nur noch das, was sich da für mich gerade im Verkaufen auch gut anfühlt.
Ja, also ich hatte mich zu sehr reingesteigert und hatte so ein bisschen die Tuchfühlung mit meinem Bauchgefühl verloren und war halt sehr in so einer Sales-Funnel-Logik, also mit Webinar und dann so E-Mail-Marketing, was an sich, diese ganzen Mechanismen haben alle ihre Berechtigung. Aber so wie ich sie benutzt habe und so wie ich es dann irgendwie auch verinnerlicht hatte, ging es mehr so darum zu manipulieren. Also, und an der richtigen Stelle musst du den Rabatt setzen und so. Und auch selbst diese Verkaufstechniken haben ja auch alle irgendwie ihre Berechtigung. Aber ich habe halt für mich festgestellt, das bin nicht ich. Hm. Ich bin das nicht. Und ich stelle halt fest, dass sich wunderbare Dinge, und ich mache jetzt ja meinen Podcast wirklich noch nicht lang, darüber ergeben sich wunderbare Dinge, darüber ist sogar schon ein Beratungsprojekt entstanden. Und das meine ich halt mit Verkaufen ohne zu verkaufen. Und ich habe kein Problem, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil der wird dann häufig missverstanden. Ich habe kein Problem, mich zu verkaufen. Das muss ich regelmäßig tun. Also wenn ich in Akquisegesprächen sitze, verkaufe ich mich. Habe ich gar kein Problem mit. Aber dieses, ich hasse es, wenn ich mich irgendwie anbiedern muss. Mhm. Und wenn ich dich irgendwie manipulieren muss, damit du was von mir kaufst, das will ich nicht. Ich will, dass du die Entscheidung für dich freien Herzens treffen kannst. Und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Sinn machte, aber das ist so ein bisschen da meine
Das Anreise. Macht totalen Sinn, was du gesagt hast. Ich habe das auch hundertprozentig verstanden, weil mir geht es exakt genauso. Ne? Und ich habe ein Interview geführt mit dem Gründer von Town & Country. Das ist so der mit Abstand der größte Hausbauer in Deutschland.
Ja.
Und mit dem habe ich ein Interview geführt und der sagt das genauso. Der hat diese ganzen Einwandmethoden und wo man die Kunden versucht zu manipulieren, hier geistige Brandstiftung und den ganzen Kram. Ja. Hat gesagt, das funktioniert alles nicht. Die Leute haben heute Rücktrittsrecht und dann machen sie davon Gebrauch. Und du willst doch wirklich, dass die Leute sich mit freiem Herzen für dich entscheiden.
Ja.
Und dann ist es auch, was ein gutes Projekt hinterher werden kann. Und wenn das nicht passiert, dann funktioniert das nicht. Und der hat seinen ganzen Vertriebsprozess in der ganzen Gruppe mit den 1000 Verkäufern, hat der alles umgedreht, ja, auf so ein, er hat das irgendwie auch so einen japanischen Namen gegeben, den habe ich jetzt aber nicht drauf, sondern das heißt so umfließen wie Wasser soll das Ganze, dass man sich einfach drum kümmert um den Kunden und dass er hinterher wirklich aus freiem Herzen, aus freiem Willen sagt, da habe ich das beste Gefühl, den nehme ich und dann wird es auch ein gutes Projekt und ein Erfolgsprojekt.
Heißt es Panterei?
Nee, das hat irgendwas anderes.
Weil das ist das Japanische für alles im Fluss, das kommt aus dem Lean Management.
Nee, das hieß aber irgendwie gut. Anders, so ein Stein umfließt der Wasser oder irgendwie sowas, ich okay. Weiß es nicht mehr, aber der hat, wie gesagt, den ganzen Vertriebsprozess, weil er selber da die Vertriebsseminare macht, ganz, ganz toll, muss ich sagen, ja. Wirklich richtig gut. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei den Schlussfragen und da sind wir jetzt ein bisschen hängen geblieben mit der Herausforderung, aber finde ich ein toller Hinweis und mir geht es absolut genauso, ich kann das hundertprozentig verstehen, was du da gesagt hast.
Das freut mich.
Welches Buch hat dich als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt?
Also mit Abstand, und das hat jetzt ehrlich gesagt ganz wenig mit Unternehmersein zu tun, sondern ganz viel mit Menschsein, worauf es am Ende ja irgendwie auch ankommt, ohne jetzt hier besonders weise klingen zu wollen. Trotzdem Ja zum Leben sagen von Viktor Frankl. Ein Bericht aus seiner Zeit, wie er 4 Konzentrationslager überlebt hat. Viktor Frankl, für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist einer der berühmtesten Seelenärzte, also neben Fromm, Freud, ist Frankl der dritt zu nennende und ein beeindruckendes Buch und vor allem so im Themenkomplex der Entscheidungen und wie viel Verantwortung wir eigentlich für unser Leben haben, ein absolut beeindruckendes Buch. An der Stelle erlaube ich mir ganz kurz den Hinweis, dass ich vor kurzem die Ehre hatte, mit seiner Witwe zu sprechen. Ich habe sie in Wien interviewt für meinen Podcast und das war... das machte die Geschichte sehr rund, weil sein Buch hat mich sehr berührt und sehr verändert und es war unheimlich spannend, mich mit seiner Witwe, die über 50 Jahre lang mit ihm verheiratet war, zu unterhalten.
Klasse, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Habe ich noch nicht gehört, werde ich mir aber auf jeden Fall noch anhören. Aaron, welches ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
Oh Gott.
Jetzt gibst du so viele Ratschläge, ne?
Der beste Ratschlag, also gibt es natürlich 1000, aber das ist die Schwierigkeit, eher da jetzt einen hervorzuheben. Aber es ist so diese, und das ist eine Fähigkeit am Ende, in sich hineinzuhorchen, ob sich das für mich gut und rund anfühlt. So, und ich keine Ahnung, ob das ein Ratschlag ist, aber ich habe das gelernen müssen und ich beherrsche das sicherlich noch nicht jetzt irgendwie perfekt und es gibt immer noch viele Entscheidungen, die ich noch nicht so gut treffe, aber das ist etwas, was sich lernen lässt und das ist natürlich lebensverändernd, wenn du nur noch Entscheidungen treffst, die sich rund anfühlen, das ist ein sehr gutes Gefühl.
Und kann ich mir vorstellen, so einem analytischen Typ, wie du einer bist und ich ja auch irgendwo, dass das nicht so einfach ist, ne?
Ich glaube, das ist, damit haben viele, viele zu kämpfen. Ja.
Ja. Bevor wir uns verabschieden, die letzte Frage: Wie kann die Selbstmanagement-Community mit dir in Kontakt treten? Wo findet man dich und deine Produkte, deinen Podcast im Netz?
Ja, wenn man mich im Netz sucht mit meinem Namen Aaron Brückner, dann findet man eigentlich alles Relevante. Im Kern ist das meine Webseite. Und ansonsten gibt es die Möglichkeit, mich über LinkedIn zu adden. Oder wer es bunt möchte, über Instagram. Beide Welten beherrsche ich und von daher, ich freue mich auf Kontaktaufnahme.
Sehr schön. Aaron, war ein spannendes Interview, ein bisschen holprig nicht, aber ein bisschen kontrovers gestartet. Da mussten wir uns erstmal ein bisschen sortieren, damit wir unsere Begrifflichkeiten klar bekommen haben. Aber ich glaube, im Endeffekt war es ein super Gespräch und vielen Dank dafür.
Lars, ich danke dir vielmals und kontrovers war das alles, also war alles andere als kontrovers, aber es ist immer gut, wenn man klärt, worüber man redet, das stimmt.
Genau. Ja, da hat man mit den Begrifflichkeiten am Anfang zu kämpfen. Ne? Aaron, vielen Dank nochmal und ich wünsche dir und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.
Tschüss.
Zum zum Abschluss habe ich noch eine große Bitte an euch. Sollte euch der Inhalt dieser Podcast-Folge gefallen haben, dann würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr die Podcast-Folge mal bewertet. Gerne ein paar Sterne verteilen, am liebsten natürlich 5 und auch eine kleine Bewertung dazu schreiben. Und in die Bewertung, die gucke ich mir wirklich alle an. Also auch wenn ihr konstruktive Kritik habt, schreibt das gerne in die Bewertung rein, weil die lese ich wirklich alle durch. Also am besten jetzt rüber direkt zu iTunes, mal eben schnell ein paar Sterne vergeben und eine kurze Bewertung schreiben. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen.